wie kann das eigentlich sein, dass eine Immobilie in München so günstig auf dem Markt ist? Und dann habe ich festgestellt, ah, okay, die ist mit einem Nießbrauch belastet. Man kennt ja diesen Ausspruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ich glaube, es gibt wenig Bereiche, bei denen dieser Spruch mehr Relevanz hat als bei der Immobilienverrentung. Die einfachste Lösung ist tatsächlich meistens nicht die, die die Interessenten an der Immobilienverrentung nehmen wollen. Der Mercedes-Händler, der denkt sich während des Gesprächs, oh Mann, also das wäre eigentlich ein VW Polo, den die Frau Hardy da bräuchte. Der Mercedes-Händler wird mir keinen VW Polo verkaufen.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge und was im politischen Berlin dazu so passiert.
Das war die Stimme von Klaus Morgenstern. Er ist einer der beiden Sprecher des DIAs.
Und zuerst hat sie Fabian Dietrich begrüßt. Er ist ebenfalls Sprecher des DIA.
Klaus, was macht denn dein Haus?
Na, ich habe im Januar mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen lassen. Heute scheint die Sonne, es gibt Strom, es läuft prima. Aber es hat doch so einiges gekostet.
Ja, es wurde Licht bei dir, aber wie finanzierst du das denn? Ich meine, so ein Haus, das will ja auch immer ein bisschen Geld. Und ich frage mich gerade in den aktuellen Zeiten, wie das auch vielleicht ältere Menschen machen, die in einem Haus schon viele Jahre wohnen.
Das unterschätzen viele. Man hat zwar ein Haus, das ist doch schon ein beachtliches Vermögen, gerade wenn es in einer schönen Lage sich befindet, aber man muss immer wieder auch investieren und zum Leben braucht man ja außerdem noch Geld. Und wenn dann die Rente klein ist, sind viele Ältere vielleicht gar nicht mal so wenig Vermögen, aber am Ende fehlt es doch am Geld.
Wie kann man denn da an die Liquidität kommen? Klar, verkaufen ist eine naheliegende Möglichkeit, aber dann ist zum einen das Haus weg, in dem man ja vielleicht auch die Rente verbringen wollte oder zumindest den Einstieg. Und ja, so einfach eine passende Wohnungsalternative zu finden, ist ja auch nicht immer möglich, zum Beispiel bei dir auf dem Land. Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht, wie du vielleicht damit umgehst?
Gedanken gemacht haben wir uns schon, also meine Frau und ich, ja. Wenn es wirklich mal nicht mehr geht, wenn das Haus zu groß ist und das Grundstück zu groß ist und wir das nicht mehr schaffen, dann verkaufen wir das Haus einfach und kaufen uns irgendwo in so einer schicken Seniorenresidenz ein, so mit Schwimmbad und so. Aber das ist vielleicht nicht für jeden die Lösung. Deswegen gibt es auch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel die Immobilie verrenten lassen. Darüber haben wir im Podcast ja schon mal gesprochen. Es gibt den Teilverkauf. Da werden im Augenblick viele Möglichkeiten in der Öffentlichkeit diskutiert. Dadurch ist auch so ein bisschen Unübersichtlichkeit entstanden. Und es wäre gut, wenn wir mal ein bisschen Ordnung da reinbringen würden.
Das sollten wir machen. Und dazu haben wir uns heute Janine Hardy eingeladen.
Gut zu wissen.
Frau Hardy, herzlich willkommen im Podcast Rente gut, alles gut.
Vielen Dank.
Sie sind Rechtsanwältin, seit 2003 zugelassen und haben eine Spezialisierung auf Immobilien. Und außerdem sind Sie die Gründerin oder eine der Gründerinnen von Rente plus Immobilie.
Ganz genau.
Ja, Frau Hardy, was hat Sie als Juristin denn zur Immobilie geführt?
Ach, ehrlicherweise war das tatsächlich ein reiner Zufall. Ich habe mich nach meinem Studium einfach bei einer Bank beworben. Das war damals die Hypovereinsbank und bin da in den Bereich Sanierung und Abwicklung gerutscht. Habe mich dann eigentlich meine gesamte berufliche Laufbahn hindurch mit notleidendem Kreditgeschäft, das mit Immobilien besichert ist, beschäftigt. Und war die letzte Zeit, die ich in der wirklichen Corporate World unterwegs war, 10 Jahre lang bei der Abwicklungsanstalt der Hypo Real Estate tätig. Als Managing Director habe ich dort den Commercial Real Estate Bereich mit aufgebaut und dort die notleidend gewordenen Immobilienfinanzierungen der Hypo Real Estate im Staatsauftrag abgewickelt.
Wenn man viele Jahre mit notleidenden Krediten zu tun hat, will man sicherlich mal was anderes machen. War das der Grund, weshalb Sie Rente plus Immobilie gegründet haben?
Auch. Also im Prinzip ist es so, ich habe ja Rente plus Immobilie gemeinsam mit meinem Mann gegründet. Mein Mann ist Immobilienökonom und seit vielen, vielen Jahren auch schon selber selbstständig unterwegs. Wir sind beide an der Digitalisierung sehr stark interessiert und wann immer im Prinzip eine Immobilie mit einem Thema behaftet ist, sage ich jetzt mal ganz neutral, können wir uns einfach wahnsinnig gut ergänzen. Die Immobilienverrentung hat uns gereizt, weil es tatsächlich das notleidende Kreditgeschäft in den letzten paar Jahren nicht mehr gab. Und wir sind dann im Endeffekt durch eine private Aktion auf das Thema aufmerksam geworden, weil uns nämlich vor vielen Jahren mal eine verrentete Immobilie selbst zum Kauf angeboten wurde. Da haben wir uns ehrlicherweise ein Stück weit drüber gewundert, wie kann das eigentlich sein, dass eine Immobilie in München so günstig auf dem Markt ist. Und dann sind wir noch ein bisschen eingestiegen und dann habe ich festgestellt, ah, okay, die ist mit einem Nießbrauch belastet. Wir haben die damals gekauft, ohne da näher einzusteigen und sind dann nach ein paar Jahren wieder darauf aufmerksam geworden und haben uns überlegt, okay, wir machen jetzt mal eine digitale Strategie und schauen mal, ob wir dieses Thema nicht im Internet irgendwie besetzen können. Denn man kann, wenn man sich als Interessent für die Immobilienverrentung im Internet oder auch im normalen Leben umtut, tatsächlich wenig Informationen bekommen. Also Rente plus Immobilie war eigentlich angedacht als ein reines Informationsportal, ist jetzt mittlerweile ein Beratungsunternehmen geworden, das sich eben anders als ein Anbieter oder anders als ein Makler weitreichend mit der Immobilienverrentung beschäftigt. Übrigens auch akademisch. Mhm. Also ich schreibe momentan gerade ein Buch zu dem Thema Immobilienverrentung, das beim CH Beck Verlag verlegt wird. Und das interessiert mich einfach auch unter dem juristisch-akademischen Aspekt. Wir bilden auch übrigens bei der IHK Oberbayern und München im Bereich der Immobilienverrentung aus.
Ja, und das ist eine ganze Menge. Ja, wir wollen mal schauen, diesen Beratungsaspekt, den Sie angesprochen haben, ob wir den nutzen können und da ein bisschen Orientierung geben. Nehmen wir doch mal das Beispiel, ein älteres Ehepaar, schönes Häuschen in gefragter Lage, aber nur eine kleine Rente. Oder eine Rente, ja, die halt mehr mit der Inflation kämpft als noch vor ein paar Jahren, was das Bestreiten des Lebensunterhalts angeht. Also irgendwie schon vermögend, das Ehepaar, aber so richtig für den sonnigen Ruhestand reicht's Leben nicht. Was kann man tun?
Also wenn man das Ganze ganz unemotional angeht, dann kann man diesem älteren Ehepaar im Endeffekt am besten raten, dass sie verkaufen und ausziehen. So, jetzt ist es aber so, dass die wenigsten älteren Leute das eben nicht wollen. Die wollen in ihren vier Wänden bleiben. Und dann bietet sich eben die Immobilienverrentung an. Also die Immobilienverrentung hat immer den Aspekt, man möchte Kapital, das in der Immobilie gebunden ist, freisetzen, möchte aber darin wohnen bleiben. Und die Wege dahin sind eben vielfältig, teilweise auch kompliziert, auch juristisch sehr anspruchsvoll. Alles nicht raketenwissenschaftlich, aber man muss sich einen guten Überblick verschaffen, um da die richtige Lösung zu finden, die auch dem Bedarf, dem eigenen gerecht wird.
Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten genannt, also den Komplettverkauf und die Suche einer Mietwohnung, was viele nicht wollen im Alter, und die Verrentung mit Nießbrauch. Ist das schon die ganze Palette der Möglichkeiten, die das ältere Ehepaar hätte, oder gibt es da auch noch andere Varianten?
Nein, grundsätzlich kann man bei so einem Beispiel, wie das, das Sie gerade genannt haben, drei Möglichkeiten unterscheiden. Die erste Variante haben wir ja schon genannt, ausziehen und sich was Kleineres suchen. Das zweite ist tatsächlich Fremdkapital aufnehmen. Das geht über eine ganz klassische Bankfinanzierung oder auch ein Seniorendarlehen. Und das dritte ist eben das Herauslösen des Eigenkapitals aus der Immobilie im Wege der Immobilienverrentung. Und innerhalb dieser Immobilienverrentung unterscheiden wir fünf unterschiedliche Modelle. Alle haben als Grundgeschäft zumindest einen Teil, der sich mit dem Verkauf beschäftigt. Also da kommt als erste Variante in Frage der Verkauf mit Nießbrauch, der Verkauf mit Wohnungsrecht, der Verkauf auf Leibrentenbasis, wobei der bezieht sich eigentlich nur auf die Art der Kaufpreiszahlung. Dann der Rückmietverkauf, also man verkauft die Immobilie und mietet sie zurück. Und die fünfte Variante ist der Teilverkauf. Alle, wie gesagt, mit der Idee, das Eigenkapital rauszulösen in Unterscheidung zu einer Aufnahme eines Kredits, wo man ja Fremdkapital aufnimmt.
Vielleicht, um die noch mal ein bisschen zu sortieren. Also Sie haben gesagt, es gibt den Wohnrecht und den Nießbrauch. Was unterscheidet die zwei Sachen zum Beispiel schon mal?
Das Nießbrauchrecht ist im BGB geregelt. Das ist ein ganz altes Rechtsinstitut, genauso wie das Wohnungsrecht. Mhm. Die beiden Institute unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass der Nießbrauch sich darauf bezieht, dass man eigentlich wirtschaftlicher Eigentümer bleibt. Das heißt, man kann die Immobilie selber nutzen, wenn man Nießbraucher ist. Man kann sie aber auch vermieten und die Miete für sich behalten. Das ist beim Wohnungsrecht anders. Beim Wohnungsrecht dürfen Sie die Immobilie selbst zum Wohnen nutzen. Wenn Sie aber final die Entscheidung treffen, ich möchte jetzt nicht mehr in der Wohnung oder in dem Haus wohnen bleiben, dann geben Sie das Wohnungsrecht auf und dann hätte der Eigentümer sogar ein Löschungsrecht. Und das ist im Endeffekt der große Unterschied. Also die Fruchtziehung im Wege der Vermietung geht mit dem Wohnungsrecht nicht.
Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage für einen Hausbesitzer oder für ein Ehepaar, das ein Haus besitzt. Welches von beiden würden Sie denn empfehlen, wenn ich jetzt die Wahl habe, entweder Nießbrauch oder Wohnrecht? Was gibt da den Ausschlag, sich für das eine oder für das andere zu entscheiden?
Im Bereich der institutionellen Ankäufer von Immobilien muss man ganz klar sagen, da gibt es nur Leute oder nur Unternehmen, die das mit einem Wohnungsrecht überhaupt anbieten. Ich meine, die Immobilienverrentung ist ein Nischenmarkt im Immobilienmarkt und der Immobilienmarkt als Ganzes hat jetzt einfach in den letzten Monaten tatsächlich gelitten. Und da ist es natürlich schwierig, einen Privatinvestor zu finden, der jetzt viele andere Anlagemöglichkeiten hat, der sein Geld, sein Eigenkapital in so einer Immobilie praktisch parkt und keinen Zugriff drauf hat. Beim Nießbrauch kriegt er ja auch keine Miete oder so. Da wird es beim Verkauf mit Nießbrauch tatsächlich momentan eng. Und da muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Aber das ist tatsächlich eine der Entscheidungsgrundlagen, die man als Verkäufer treffen muss, ist tatsächlich, was gibt der Markt überhaupt her? Was habe ich überhaupt für eine Immobilie? Wenn ich eine Immobilie in Münchner Lehel habe, dann habe ich kein Problem. Dann finde ich einen Käufer, egal ob ich einen Nießbrauch oder ein Wohnungsrecht habe. Wenn ich aber eher in einem strukturschwächeren Gebiet lebe, dann wird es einfach schwieriger. Und auch dafür ist es eben wichtig, den Markt genau zu kennen und auch die Marktteilnehmer zu kennen. Es gibt institutionelle Anbieter von Käufen mit Wohnungsrecht. Das lohnt sich, sich das anzuschauen, aber die haben eben auch regionale Begrenzungen, sodass sie da zum Beispiel, wenn sie jetzt in Hannover eine Immobilie haben, sich schwerer tun als zum Beispiel in den Outskirts von Stuttgart.
Klaus, wäre da bei diesen Varianten, die wir jetzt schon angesprochen haben, was für dich dabei?
Ja, wir hatten ja schon öfter mal drüber gesprochen. Also ich wähle am liebsten die einfachste Variante, komplett verkaufen und mit dem Geld was Neues anfangen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Wohnrecht und Nießbrauch, hat das Auswirkungen auf den Preis, den ich erzielen kann, wenn ich das eine oder das andere wähle?
Prinzipiell muss man sagen, dass der Kaufpreis natürlich gemindert wird. Also vom Grundkonstrukt her sind beide Rechtsinstitute in etwa gleich. Sie müssen davon ausgehen, dass wenn Sie einen Kaufpreis X für Ihre Immobilie auf dem Markt erzielen könnten, dann haben Sie, wenn Sie sich ein Wohnungsrecht oder ein Nießbrauchrecht eintragen lassen, einfach die Thematik, dass Sie einen Abschlag von diesem Marktwert hinnehmen müssen. Warum kommt es zu diesem Abschlag? Das liegt daran, dass dieser Wert des Wohnenbleibens eben vom Käufer der Immobilie in Abzug gebracht wird. Wie rechnet man das aus? Das ist ganz einfach. Man schaut, welche fiktive Miete könnte man für die Immobilie erzielen auf dem Markt und rechnet das mal die Laufzeit des Nießbrauchs. Wenn Sie jetzt ein lebenslanges Nießbrauchsrecht oder ein lebenslanges Wohnungsrecht sich eintragen lassen, würde man da die statistische Restlebenserwartung in Ansatz bringen. Und wenn Sie das dann mal nehmen, dann stellen Sie fest, dass Sie relativ schnell sechsstellige Abschläge hinnehmen müssen. Das heißt, es rentiert sich tatsächlich erstmal eher für ältere Menschen. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist so, dass die Nachfrage nach diesen Produkten einfach recht hoch ist. Und das ist vielleicht auch was ich Ihnen kurz mitgeben würde, wenn Sie sagen, für Sie wäre das immer die einfachste Lösung, komplett zu verkaufen. Die einfachste Lösung ist tatsächlich meistens nicht die Interessenten an der Immobilienverrentung nehmen wollen. Das liegt daran, dass einfach die Lebenslinien von diesen Menschen teilweise sehr komplex sind. Das ist übrigens ein Aspekt, der bei der Immobilienverrentung ein ganz wesentliches Gewicht hat, nämlich die emotionale Seite. Es geht den Leuten nicht um die wirtschaftlich beste Lösung. Man kennt ja diesen Ausspruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ich glaube, es gibt wenig Bereiche, bei denen dieser Spruch mehr Relevanz hat als bei der Immobilienverrentung.
Mhm. Mit anderen Worten, die Besitzer möchten drin wohnen bleiben, sie möchten nicht rausziehen. Das ist sozusagen die Quintessenz.
Genau, und zwar aus teilweise völlig als Außenstehender irrationalen Gründen. Da werden Sachen gesagt wie, also Sie haben dann eine ältere Dame, die ist 78 Jahre alt, ist frisch verwitwet, lebt in einem 280 Quadratmeter Haus.
Oh mein Gott.
Und hat noch nie in ihrem Leben eine Glühbirne gewechselt und die kontaktiert mich als Anwältin oder uns als Rente plus Immobilie dann und fragt, ja, ich brauche mal ein bisschen Geld, ich komme jetzt da eigentlich nicht zurecht, weil ich bräuchte eigentlich einen Gärtner und eigentlich brauche ich einen Hausmeister, das hat immer mein Mann gemacht. Und wenn man zu der dann sagt, also jetzt mal logisch gedacht, ziehen Sie doch aus und suchen Sie sich eine kleinere Wohnung. Da kommen ganz irrationale Gründe, die Die Frau wird Ihnen vielleicht sagen, nein, hier sind meine Kinder groß geworden oder das gehört für mich zu meiner Trauerbewältigung, dass ich in den vier Wänden weiterlebe, wo ich mit meinem Mann auch gelebt habe. Das ist der eine Aspekt, aber der andere Aspekt, und den darf man nicht verkennen, der ist auch, dass diese Lösung Vollverkauf mit Auszug in ganz vielen Gegenden in Deutschland tatsächlich faktisch nicht möglich ist, weil sie einfach viel zu wenig Wohnraum haben, der viel zu teuer ist. Wenn Sie also ein schönes Haus in der näheren Umgebung von München haben, wo Sie auf 280 Quadratmeter, um jetzt mal bei unserem Beispiel zu bleiben, mit einem wunderschönen eingewachsenen Garten leben können und die Alternative ist, Sie suchen sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo Sie sich in der Umgebung nicht auskennen, da kann ich jeden Senior und jede Seniorin verstehen, die da sagen, das möchte ich nicht für mich.
Ja, ein weiteres Problem ist ja auch, wenn man jetzt das Geld auf einmal auf einen Batzen bekommt, was fängt man in diesem Alter damit an? Auch das ist ja was, was viele Leute sehr fordert, wenn nicht überfordert. Schauen wir doch mal auf die Möglichkeit, eine Leibrente zu bekommen, also erstmal drin wohnen zu bleiben und ja, das Alterseinkommen aufzubessern. Das klingt ja doch super.
Eine echte Leibrente, Unterscheidung juristischer Natur, ist zwischen Leibrente und Zeitrente vorzunehmen. Eine Leibrente ist immer lebenslang zu zahlen. Das gibt es praktisch nicht mehr. Nachdem die BaFin mal dazu sich auch geäußert hat, wie sie das einschätzt, wird jetzt von institutionellen Anbietern eigentlich nur noch die Zeitrente, manchmal eben auch in Kombination mit einer Einmalzahlung angeboten. Bei den institutionellen Anbietern muss man ganz klar sagen, dass sich dieses Modell eigentlich wirtschaftlich nur für Menschen rechnet, die älter als 80 sind. Sie haben ja generell bei der Immobilienverrentung Einstiegsalter. Bei institutionellen Anbietern von Immobilienverrentungen sind die unterschiedlich, auch teilweise nach Geschlecht unterschiedlich. Aber das Leibrenten- bzw. Zeitrentenmodell ist ein Modell, da sagen die Anbieter selbst, dass es ein Luxusprodukt sei. Das ist die Immobilienverrentung immer. Das muss man ganz klar wissen. Es gibt kein Modell, das billig ist für die Immobilieneigentümer. Das ist auch ein absoluter Irrglaube. Und das wäre auch falsch, da irgendwie von Wertmaximierung zu sprechen, die man damit erzielen kann. Man möchte ja sich diesen Wunsch erfüllen, drin wohnen zu bleiben. Und den lassen sich eben die Käufer solcher Immobilien auch bezahlen. Das muss man ganz klar sagen. Meine Erfahrung mit der Leibrente und der Zeitrente ist, dass das, wenn das meine Eltern machen würden, ich in der Regel davon abraten würde. Das sind so hohe Risikoabschläge, das ist einfach nicht lukrativ.
Also die Risikoabschläge sind ein Problem, auf das man achten sollte. Ich will noch mal auf ein anderes vielleicht hinaus. Nehmen wir mal an, das Haus ist jetzt verkauft. Die bisherigen Besitzer wohnen weiterhin darin und jetzt gibt es einen Sturm. Es entsteht ein Schaden am Dach. Was passiert jetzt? Wer bezahlt den Schaden oder die Reparatur des Dachschadens?
Also wie immer im Leben hängt es davon ab, was man vertraglich geregelt hat. Auch dafür ist es dann wichtig, dass man, bevor man sowas macht, sich das genau überlegt erstens. Auch übrigens die Frage, will ich mich eigentlich überhaupt um meine Immobilie vollständig kümmern? Oder wäre es mir vielleicht gerade mit Blick darauf, dass ich älter werde, auch ein Anliegen, dass ich mich nicht mehr drum kümmern muss? Ja, also es gibt ja, ist ja ganz unterschiedlich. Der eine sagt so, was, mein Garten, da kommt auf keinen Fall irgendein Fremder rein. Das will ich auf jeden Fall selber machen. Ein anderer sagt, nee, um Gottes Willen, das soll mir möglichst abgenommen werden. Also da muss man genau gucken, wie man die vertragliche Ausgestaltung macht. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Vereinbarung von Schäden. Ganz grob kann man sagen, dass alles, was laufende Kosten sind, also alles, was so Reparaturen angeht, natürlich alle Verbrauchskosten wie jetzt Wasser, Strom, Müllabfuhr und so weiter, das würde auf jeden Fall beim Wohnungsberechtigten oder Niesbraucher bleiben. Alles, was außerordentliche Kosten sind, da wären Sie auf jeden Fall beim Eigentümer. Also um mal konkret bei Ihrem Beispiel zu bleiben, würde ein Sturmschaden ein paar Dachpfannen abdecken, dann wäre das die Aufgabe des Wohnungsberechtigten oder des Niesbrauchers. Würde das ganze Dach abgedeckt werden, weil da ein Tornado drüber gefegt ist und man müsste praktisch eine komplette Dacheindeckung machen, dann wäre das Aufgabe des Eigentümers. Aber Sie sehen schon anhand dieses Beispiels, dass da die Linien natürlich verwischen und auch nicht immer klar trennbar sind. Deswegen, ich würde mich dann nicht auf gesetzliche Regelungen verlassen. Ich würde immer versuchen, möglichst individualvertraglich genau und konkret zu regeln, welchen Verantwortungsbereich muss ich als Wohnungsberechtigter oder Niesbraucher eigentlich noch abdecken und was übernimmt dann der neue Eigentümer?
Ja, und wie ist das bei einem Thema, was jetzt in jüngerer Vergangenheit extrem viele Menschen beschäftigt hat, bei dem Thema Heizung? Weil Sie haben ja auch so schön gesagt, auf der einen Seite die laufenden Kosten trägt der, der drin wohnt, aber der Eigentümer trägt die, die eher grundsätzlichen Kosten. Da gibt es ja einen großen Austausch zwischen beiden, ne? Also die Betriebsmittel, ist es jetzt Gas oder ist es Strom bei einer Luftwärmepumpe? Da kann ja eine Verschiebung stattfinden, ne? Die Betriebskosten werden vielleicht niedriger, aber die Kosten für die Investition werden deutlich teurer. Oder sagen wir mal, bei einer Dämmung ist es so, dass wahrscheinlich dann der Verbrauch für Wärmeenergie sinkt, aber erstmal kommen relativ erhebliche Dämmkosten zu. Wenn ich selbst voller wirtschaftlicher Eigentümer und Nutzer bin, ist es so, dann kann ich das Geschäft mit mir selbst machen. Wie ist es aber in diesem Spannungsverhältnis, dass ich nicht mehr Eigentümer bin?
Ja, also auch da ist es wichtig, dass man gerade jetzt, wo ja auch die energetische Sanierung, die gegebenenfalls ja sogar gesetzlich vorgeschrieben wird, vertraglich geregelt wird. Das ist übrigens auch eine Frage, die mir als Anwältin von den Anbietern teilweise angetragen wird, wie ich das eigentlich einschätze für den Fall, dass jetzt so eine gesetzliche Vorschrift käme. Was passiert denn mit den ganzen Altverträgen? Also jetzt mal angenommen, Sie haben vertraglich geregelt A, B, C, D. Das ist alles ganz genau und dediziert im Vertrag festgelegt, aber eben nicht die gesetzliche Verpflichtung dazu, die alte Ölheizung auszutauschen bis zum Jahr 2025. Mhm. Ja, was passiert mit diesen Fällen? Das ist eine schwierige Entscheidung, weil das betrifft ja jetzt nicht nur den Bereich der Immobilienverrentung, sondern das betrifft ja ganz viele Aspekte. Ja? Vermieter, Mieter, was ist da umlagefähig, wie kann man sowas eigentlich machen und so weiter. Also spätestens seitdem wir jetzt bundesweit in dieser Diskussion sind, dass es da möglicherweise eine gesetzliche Verpflichtung zur energetischen Sanierung geben wird oder geben kann, ist es ganz wesentlich und ganz relevant, dass man das auch vertraglich so aufgleist, dass dann auch keine Streitfragen entstehen. Wenn es bei laufenden Geschäften bei laufenden Verträgen dazu Streitfragen käme, wird es sicherlich sehr spannend sein. Das werden im Zweifel wahrscheinlich Gerichte zu entscheiden haben. Ja.
Wenn unsere Hörer dazu Erfahrung haben, würde uns vielleicht das auch mal interessieren. Schreiben Sie uns doch gerne dazu an info@dia-vorsorge.de, ob Sie Erfahrungen mit einer der Varianten gemacht haben und wie das in der Praxis sich dargestellt hat.
Wir reden ja hier in der Regel über ältere Personen, ältere Familien mit älteren Immobilien, die ja zwangsläufig schon einen etwas höheren Modernisierungsbedarf haben. Bremst denn dieser Modernisierungsbedarf die Verrentung oder den Verkauf gegen Nießbrauch? Gibt es da schon Beobachtungen, die Sie machen können?
Nein, genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also Sie sind jetzt Rentner, ein Rentner-Ehepaar, beziehen vielleicht eine ganz hübsche Rente, haben ein Haus und sehen sich jetzt mit der Situation konfrontiert, dass Sie Ihre Heizungsanlage für 20.000 Euro austauschen müssen. Und diese 20.000 Euro haben Sie halt nicht auf dem Sparbuch liegen, sondern die stecken, weil Sie Ihr ganzes Erwerbsleben hindurch in Ihre Immobilie gespart haben, leider in Ihren vier Wänden, die Sie bewohnen. Die einzige Chance, die Leute ab einem bestimmten Alter haben, um so eine Investition zu tätigen, ist die Immobilienverrentung, weil bei Banken ab einem bestimmten Alter keine Darlehen mehr an Darlehensnehmer ausgereicht werden. Sprich, um Ihre Frage zu beantworten, die Immobilienverrentung wird durch diese ganzen Maßnahmen, auch übrigens durch diesen insgesamten Liquiditätsengpass, eher befeuert.
Wir haben jetzt viel über Vollverkauf und Verrentung und Nießbrauch gegen Vollverkauf gesprochen. Wer übrigens dazu noch etwas mehr erfahren möchte, kann sich auch die Folge 13 unseres Podcasts anhören mit dem Titel Eigenheim als Rente. Aber ich möchte auf eine andere Variante jetzt kommen, nämlich den Teilverkauf. Das heißt, man verkauft nur ein Stückchen des Hauses und bleibt noch Eigentümer und bleibt drin wohnen. Dafür werben im Augenblick die Anbieter ganz massiv. Also es gibt zum Beispiel einen, der war eine Zeit lang in der Primetime, kurz vor der Tagesschau, ständig mit einem Spot zu sehen. Es gibt also da wirklich am Markt massive Bewegungen. Was ist eigentlich vom Teilverkauf zu halten?
Die Idee hinter dem Teilverkauf ist eine sehr, sehr schöne, denn sie möchte ja möglichst viel Flexibilität reinbringen. Von der Funktionsweise des Teilverkaufs ist es ja so, Sie haben eine Immobilie, die ist 1 Million wert. Sie möchten aber nur 200.000 rauslösen, weil Ihre Tochter sich als Zahnärztin selbstständig macht und Sie bei der Praxisausstattung helfen wollen. So, wenn Sie jetzt sagen, ich habe nur 200.000 Kapitalbedarf, ich kriege bei der Bank kein Darlehen mehr, dann mache ich einen Teilverkauf, dann lösen Sie eben diese 200.000 Euro heraus und verkaufen quotal Miteigentumsanteile an Ihrer Immobilie an einen Teilkäufer. Das sind institutionelle Teilkäufer, die als Unternehmen, genau wie Sie es gesagt haben, teilweise ein bisschen aggressiver, teilweise ein bisschen im Hintergrund, sich dadurch einen Immobilienbestand aufbauen wollen. Mhm. Also es gibt die Bestrebung bei Teilkaufgesellschaften, sich zum Beispiel ihre Maklerpipeline abzusichern. Ja, das ist ein absolut valider Punkt. Das muss man halt wissen, wenn man sich mit so einem Anbieter zusammentut und den dann als stiller Teilhaber auch im Grundbuch stehen hat, dann ist das wichtig, das zu wissen. Was hat der eigentlich für eine Idee? Warum macht er das? Andere Unternehmen wollen einfach einen riesengroßen Residential Real Estate Bestand, also einen großen Wohnimmobilienbestand in Deutschland sich aufbauen. Und dazu eignet sich der Teilverkauf sehr gut, denn am Ende eines jeden Teilverkaufs steht ja als Gesamtergebnis dann der Gesamtverkauf der Immobilie, an dem dann eben auch die Miteigentümer, also der vormalige Alleineigentümer, in unserem Fall jetzt die Seniorin oder der Senior, und eben auch die Teilkaufgesellschaft quotal partizipieren. Das ist die Idee hinter dem Teilverkauf. Mhm. Meine Erfahrung damit ist, dass das ein gutes Produkt ist, wenn es zum Bedarf des Kunden passt.
Was der Bedarf des Kunden da für eine Rolle spielt, sollten wir gleich noch schauen. Die erste Frage, die sich mir aber aufdrängt, ist, naja, wenn ich mit einer Immobilie auf den Markt gehe und als Ganzes ist die doch attraktiver als ein Teil davon. Ist am Ende der Teilverkauf nicht die Vorfestlegung, den Rest dann auch an den schon Miteigentümer zu verkaufen? Oder ist es tatsächlich noch so, dass andere am Rest der Immobilie überhaupt interessiert wären?
Ich würde sagen, 95% aller Teilkäufer, also aller Gesellschaften, die Teile von Immobilien ankaufen, haben das Ziel, am Ende einen Gesamtverkauf zu gestalten, mhm, gemeinsam mhm, mit dem anderen Miteigentümer, also dem vormaligen Alleineigentümer, aber an einen Dritten. Ich würde sagen, 5% haben das Ziel, die Immobilie insgesamt selbst zu erwerben. Wer am Ende der Käufer der gesamten Immobilie ist, ist aber am Ende tatsächlich irrelevant. Das spielt für den Teilverkäufer und die Seniorin oder den Senior tatsächlich keine Rolle.
Okay.
Ich will mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es gibt aus der Richtung des Verbraucherschutzes und auch aus der Richtung der Finanzaufsicht massive Kritik an dem Modell des Teilverkaufs. Vor allen Dingen unter der Überschrift, dass die Risiken ungleich verteilt sind, dass also der Aufkäufer die Vertragsgestaltung in der Regel so hat, dass er relativ risikofrei bleibt, während der Verkäufer die künftigen Risiken zu tragen hat. Was halten Sie denn von dieser Kritik?
Also es ist richtig, dass der Teilverkauf sehr stark im Verbraucherschutz angesiedelt ist. Das ist aber, glaube ich, eher ein grundsätzliches Problem bei der BaFin. Warum kann sich die BaFin eigentlich nur, also die Finanzaufsicht eigentlich nur im Verbraucherschutzressort mit dem Thema Teilverkauf befassen? Das liegt einfach daran, dass der Teilverkauf nicht reguliert ist. Die andere Variante wäre nämlich, dass die BaFin den Teilverkauf als reguliertes Geschäft, also als erlaubnispflichtiges Geschäft, überwachen würde. Das ist aber nicht der Fall, weil es keine gesetzliche Regulierung gibt. Man geht als Gesetzgeber scheinbar heute immer noch davon aus, dass sobald man einen Notar an Bord hat, und das ist ja bei einem Teilverkauf zwingend notwendig, dass Sie, wenn Sie einen Teil Ihrer Immobilie an einen Teilkäufer verkaufen, müssen Sie zum Notar gehen und das notariell beurkunden lassen. Sobald man offensichtlich einen Notar an Bord hat, geht man auf staatlicher Seite davon aus, dass das also sicher ist. Dass das natürlich nicht so ist, ist auch klar. Deswegen befasst sich die BaFin mit dem Thema. Es gab am 3. März diesen Jahres eine sehr umfangreiche Stellungnahme, auch mit einer eigenen Podcast-Folge bei der BaFin. Ich war ehrlicherweise schockiert darüber, wie das in den Medien aufgedröselt wurde. Da hat sich offensichtlich niemand so richtig damit beschäftigt, denn die BaFin hat alles andere als vor dem Teilverkauf gewarnt. Die BaFin hat in ihrer Stellungnahme lediglich dargelegt, worauf Leute, die sich für einen Teilverkauf interessieren, achten sollen und hat einen sehr genauen Fahrplan festgelegt, wie man das machen kann. Da zählt auch übrigens und sehr, sehr übergreifend das Thema der unabhängigen Beratung dazu. Das spielt natürlich uns jetzt als unserer Beratungsfirma bei Rente Plus Immobilie sehr in die Hände, weil wir einfach sagen, genau das, was die BaFin da fordert, machen wir.
Eine Sache ist ja klar, wenn man die anderen Varianten wählt, wird die Immobilie nicht mehr an die nächste Generation weitergegeben werden können. Beim Teilverkauf, haben Sie ja gesagt, sind 95% der, die diesen Anteil kaufen, an einem Gesamtverkauf der Immobilie gemeinsam mit dem bisherigen Alteigentümer interessiert. Wäre in so einer Variante auch immer noch das Weitergeben an die nächste Generation möglich, auch wenn zwischenzeitlich da kein Interesse bei den Kindern zum Beispiel besteht, aber ein Kapitalbedarf da ist?
Also der Rückkauf ist zu jedem Zeitpunkt während des Teilverkaufs, also während der Laufzeit des Teilverkaufsverhältnisses mit dem Teilankäufer möglich, sowohl für den vormaligen Alleineigentümer als auch für dessen Kinder oder andere Personen. Wenn die alleinigen Voreigentümer versterben sollten, dann würde der Miteigentumsanteil, der praktisch noch in deren Eigentum gestanden war, ja auch an die Erben übergehen. Also man kann diesen Teil der Immobilie, der eben nicht verkauft ist, durchaus noch vererben. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass es zu einem Rückkauf kommt, auch während der Laufzeit zu Lebzeiten.
Gibt es da irgendwelche erbschaftsrechtlichen Fallstricke, die man beachten sollte, oder lässt sich grundsätzlich alles trotz dieses Teilverkaufs gestalten?
Das ist alles möglich. Das ist auch übrigens standardisiert in den Teilkaufverträgen so geregelt. Das ist relativ unkompliziert. Ich sage mal so, es ist ja relativ üblich, dass Menschen Miteigentumsanteile an Immobilien haben. Also das haben sie ja praktisch bei jedem Ehepaar, das Eigentum hat. Da ist es ja ganz oft die Aufteilung, dass 50% die Ehegattin und 50% der Ehegatte hat. Mhm. Wichtig ist in all diesen Konstellationen, und das ist ja auch einer der Hauptkritikpunkte am Teilverkauf, dass man sich dessen im Klaren ist, dass sich der Teilkäufer einen Mindesterlös einräumen lässt. Also jetzt mal angenommen, im Falle dieses Gesamtverkaufs würde die Teilkaufgesellschaft zwischen 115 und 117% Mindesterlös erlösen. Da haben sie immer dann kein Problem, wenn die Immobilie im Wert gestiegen ist. Wenn die Immobilie aber im Wert stagniert oder sinkt, haben sie natürlich ein Thema. Ja, der Teilverkauf ist ein teures Produkt. Das lassen sich die Teilkaufgesellschaften auch was kosten. Sie dürfen nicht vergessen, dass der Teilverkäufer jederzeit aus dieser Vereinbarung ausscheren kann. Also wenn Sie heute einen Teilverkauf tätigen und sich in 2 Jahren dazu entschließen, ich gehe jetzt doch ins Altersheim, ich will jetzt einen Gesamtverkauf und will den Teil aus dem Gesamtverkauf, der mir quotal zu meinen Miteigentumsanteilen noch zusteht, dafür nutzen, mir da noch einen schönen Restlebensabend zu machen. Dann kann die Teilkaufgesellschaft, die einen Teil ihrer Immobilie gekauft hat, nichts dagegen unternehmen. Sie können diese Entscheidung jederzeit treffen. Wenn Sie das mit einer Bank machen, müssen Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Und ähnlich kann man im Endeffekt auch diese Mindestverkaufsregelung sehen. Mit der schützt sich die Teilkaufgesellschaft im Endeffekt davor, so eine Unwägbarkeit abzusichern.
Wir haben jetzt lange über den Teilverkauf gesprochen. Ich möchte aber noch auf 2 andere Formen kommen, die bislang noch gar keine Rolle gespielt haben. Das ist zum einen die Umkehrhypothek und das ist zum anderen der Rückmietvertrag. Also ich verkaufe die Immobilie und miete zurück dann. Was ist von diesen beiden Formen zu halten?
Wenn man der Umkehrhypothek in Deutschland eine Chance geben möchte, dann müsste man tatsächlich auf Seiten der Banken eine irgendwie geartete Initiative finden, dass das ein attraktives Modell wird. Und dann muss man ganz klar sagen, also mehr als 40% vom Verkehrswert kriegt man dann eben auch nicht. Es gibt andere Länder, in denen die Immobilienverrentung viel besser etabliert ist, auch staatlich viel besser etabliert ist. Und da wäre es einfach schön, wenn man zum Beispiel, ich sage mal Stichwort Einlagensicherungsfonds, den Leuten auch die Angst nehmen würde, vielleicht auch den Banken die Angst nehmen würde, sodass die Risikoabschläge, die die Banken für die Umkehrhypothek nehmen müssen, einfach nicht gar so hoch sind. Es ist einfach unlukrativ für die Banken, das zu machen offensichtlich. Oder sie haben einfach bislang das noch nicht als Bedarf entdeckt.
Und was ist mit dem Rückmietverkauf?
Also der Rückmietverkauf ist im Endeffekt ja, unterscheidet sich von den Vollverkäufen mit Nießbrauch und Wohnungsrecht ganz klar darin, dass der Rückmietverkauf einfach nur schuldrechtlich eine Vereinbarung zugrunde liegt. Man ist eben nur Mieter. Da ist es tatsächlich so, dass unsere Erfahrungen nicht gar so gut sind. Deswegen, weil auch relativ unwirtschaftliche Angebote unterbreitet werden.
Ja, jetzt haben wir diese ganzen Varianten angesprochen. Gibt es denn eine Einordnung Ihrerseits, was sich für wen eignet, oder können Sie da ein bisschen Hilfestellung geben?
Da muss ich ganz juristisch antworten, denn die Antwort darauf heißt, es kommt drauf an. Ja, ist tatsächlich so. Also die Bedarfsanalyse steht bei uns in der Beratung im Mittelpunkt, sollte auch meines Erachtens bei jeder Frage, wenn man sich mit Finanzprodukten beschäftigt, im Mittelpunkt steht die Frage nämlich, was braucht man eigentlich? Und ist der Wunsch, den man sich da erfüllen will, wirklich erforderlich? Also ich mache ja sehr viel auch innerfamiliäre Verrentung. Da ist es oft so, dass die Eltern sich unbedingt einbilden, dass die Immobilie, die mal das Familiendomizil war, in der Familie bleiben muss zum Beispiel. Mhm. Wenn man dann mal ein bisschen tiefer bohrt und auch mit den Kindern spricht, dann stellt man plötzlich fest, dass die Kinder sagen, was? Nee, ich will die Immobilie überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ja, ich wohne wo ganz anders, brauche ich nicht so. Mhm. Und da hilft einfach das Gespräch, da hilft eine strukturierte Herangehensweise und es hilft vor allem, und das ist mir so wichtig, es hilft die Beratung. Es geht nicht um die Information. Sie müssen sich das so vorstellen, das ist mal ein Paradebeispiel. Alle diese Anbieter, die draußen auf dem Markt im Immobilienverrentungsbereich unterwegs sind, können nur ihr Produkt anbieten und auch nur darüber informieren. Wenn Sie jetzt hingehen und Sie sagen, ich gehe jetzt mal zum Mercedes-Händler und erzähle dem, was ich für ein Auto brauche. Und der Mercedes-Händler, der denkt sich während des Gesprächs, oh Mann, also das wäre eigentlich ein VW Polo, den die Frau Hardy da bräuchte. Der Mercedes-Händler wird mir keinen VW Polo verkaufen. Das ist einfach so. Der wird mir immer einen Mercedes verkaufen wollen. Der kann mich auch nur über einen Mercedes informieren. Alles andere wäre ja fast schon unseriös, wenn er das täte. Ja? Und genau das Gleiche muss bei der Immobilienverrentung auch gelten. Ein Anbieter von einem Produkt, ob das jetzt eine Teilkaufgesellschaft ist oder ein institutioneller Ankäufer von wohnungsrechtsbelasteten Immobilien, kann nur über sein Produkt informieren. Das heißt, eine Bedarfsanalyse muss immer von einer unabhängigen Stelle gemacht werden. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt. Man muss sich immer überlegen, die Immobilienverrentung besteht aus zwei Parteien, dem Käufer und dem Verkäufer oder dem Darlehensnehmer und dem Darlehensgeber. Ich bin der Meinung, dass man nur beraten kann, wenn man beide Seiten gut versteht und auch die Hintergründe versteht, warum es den Markt überhaupt gibt. Ja, und das können meines Erachtens Verbraucherzentralen in Ergänzung, um wirklich verbraucherschützend unterwegs zu sein, sehr gut abbilden. Aber eine echte unabhängige Beratung können Verbraucherzentralen am Ende einfach nicht liefern und auch kein Anbieter, übrigens auch kein Makler.
Also ich glaube, wir könnten uns noch lange zu diesen Themen unterhalten. Vielleicht müssen wir Sie mal wieder einladen, um das ein oder andere noch zu vertiefen. Also ich hätte da noch eine ganze Reihe von Fragen auf meinem Zettel, aber die Zeit ist schon ganz schön weit fortgeschritten. Wer noch mehr wissen will, kann natürlich gerne auch auf Ihrer Plattform vorbeischauen. Sie haben ja gesagt, Sie hatten die ursprünglich zur Information und zur Beratung eingerichtet. renteplusimmobilie.de, wenn ich das jetzt richtig zitiere, dort wird sich die eine oder andere Frage noch beantwortet werden. Wir werden das heute nicht alles abarbeiten können. Frau Hardy, wir haben am Schluss immer noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, wir würden Sie hiermit zur Ministerin des neu geschaffenen Rentenministeriums in Deutschland ernennen und würden von Ihnen gern wissen, welche ersten Schritte Sie sofort einleiten würden nach Ihrer Berufung.
Ich denke, ich würde mir ein gutes Bild davon machen, welchen Bedarf die Menschen haben und würde lösungsorientierte Ideen vorantreiben, zum Beispiel die Immobilienverrentung.
Das ist jetzt clever geantwortet.
Ja, und wie machen Sie es ganz persönlich? Wie sorgen Sie für das Alter vor?
Tatsächlich sehr divers. Also wir, mein Mann und ich, wir sind sehr divers aufgestellt, haben verschiedene Investitionen, aber eben auch verrentete Immobilien. Denn das ist tatsächlich was, was ich glaube, was auch eine gute Geldanlage tatsächlich darstellt. Um mal die andere Seite hier auch zu beleuchten.
Ja, Frau Hardy, recht vielen Dank für das ausführliche und spannende Gespräch. Ich denke, wir werden sicher noch mal auf dieses Thema früher oder später zurückkommen.
Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
Schön, dass Sie da waren.
So, Fabian, was bleibt?
Naja, die Erkenntnis, dass man sich da sehr genau beraten lassen sollte am besten, denn es gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und ja, die haben halt alle so ihre Regeln und Bedingungen, die einem auf die Füße fallen können, wenn man vorher es nicht bedenkt.
Da hast du ausnahmsweise mal völlig recht. Teilverkauf oder Verrentung ist per se nicht gut oder schlecht, sondern es kommt immer darauf an, wie die Wünsche und die Ziele und die Bedingungen im einzelnen Fall sind. Deswegen ist es gut, dass jeder ganz genau weiß, worauf er sich einlässt.
Und das ist ein großes Thema, denn Immobilien stellen einen gewissen Vermögenswert in unserer Gesellschaft dar. Und letztendlich muss sich jeder irgendwann und am besten sehr früh die Frage stellen, will ich ja es an die Kinder übertragen, wollen die es vielleicht überhaupt haben, wie will ich es nutzen, wie lange möchte ich es nutzen, wann will ich vielleicht Früchte ziehen oder ja, Erträge daraus noch generieren, um meinen Lebensabend aktiv zu gestalten.
Na, und viele werden sich demnächst die Frage stellen, wie sie die anstehende Modernisierung ihrer Heizungsanlage finanzieren. Darüber sollten wir mal reden.
Ja, das sollten wir dringend machen und dabei vielleicht auch noch auf die Frage schauen, ob die Renaissance des Bausparens eine Rolle bei der energetischen Sanierung spielen kann.
Wir hoffen, die Ausgabe heute hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.